Hallo zusammen und willkommen zu Jazz and Rhythms Podcast. Dieses ist der zweite Podcast vom 9. Oktober 2025. Mein Name ist Andreas Allgeier und in dieser Folge ist Dank zu Gast. Dank ist ein Karlsruher Musiker, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, der gerade sein neues Album veröffentlicht hat. Im Augenblick stellt er die neuen Songs bei verschiedenen Auftritten vor. Die richtige Zeit also, sich mit ihm darüber zu unterhalten, wie es entstand und was ihn antreibt. Ich freue mich, dass wir zusammengekommen sind und dass wir jetzt über deine neue Platte sprechen. Du machst eine Vinylplatte. Und jetzt fangen wir erstmal ganz von vorne an. Jetzt unterhalten wir uns erstmal darüber. Dein Name ist Dank. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Dank.
Dank. Okay, erklär mal, warum und wieso und wie kam das zustande? Weil du hast eine besondere Schreibweise und die Schreibweise kenne ich eigentlich nur aus den nordischen Ländern.
Ja, also ich heiße Daniel Klinger eigentlich und ich habe zur Schulzeit in den USA gelebt und aufgrund dessen hieß ich dann eigentlich immer Dan. Und auch in der Musik, die ich seit Anfang 2000 gemacht habe, war ich halt immer in den ganzen Rock'n'Roll-Bands so Dan. Und jetzt ging es halt darum, als diese Geschichte mit meiner Platte dann anfing, dass du dir halt auch einen Künstlernamen suchen musst. Ne? Und Daniel Klinger, das so finde ich nicht so toll. Und Dan fand ich schon irgendwie ganz gut. Und dann mit dem Nachnamen Klinger, Dank, hat sich irgendwie ganz cool angehört. Dank, Dankeschön, konnten wir auch ableiten, verschiedene Wortfindungen da noch dazu machen. Ne? Und die zwei Punkte, die kamen eigentlich über eine Dokumentation über Mötley Crüe. Und das fand ich irgendwie total schick.
Ne? Okay. Kann ich nachvollziehen. Du hast mir eine Presseinfo vorab geschickt, in der verschiedene Sachen drin standen. Unter anderem, dass du im Bereich der Karaoke sehr viele Sparten gehabt hast. Elvis?
Ja.
Das heißt, du hattest sehr viel im Soul, Rock'n'Roll, Blues-Bereich gemacht?
Genau, ja.
Ist das so dein Ding gewesen? Oder,
Nee, überhaupt nicht. Also eigentlich war es eher so, dass ich nach dem Abitur hatte ich eine Beziehung, die ging dann irgendwann auseinander. Und mein Bruder und ich sind dann immer ins Café Wien gegangen, da war Karaoke. Und ich habe gesagt, okay, pass auf, in 6 Wochen singe ich. Und ich wusste nicht, dass ich singen kann. Ne? Immerhin war ich da schon 25. Und erinnerte mich dann dran, dass jetzt dann der besagte Tag sein soll. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich mich da so ein bisschen reingehört. Dann hatte mir damals ein Kumpel eine Elvis-CD mal gegeben. Und da war halt in The Ghetto. Ne? Und dann habe ich das ein bisschen einstudiert. Und dann stand ich da im Café Wien auf der Bühne und fing dann an zu singen. Und der Laden, der stand halt plötzlich Kopf so. Ne? Also der DJ aus, oh, neuer Elvis und bla. Wollte ich eigentlich gar nicht. Ne? Ja, dann habe ich das ein paar Mal immer montags gemacht. Und Sean Tracy hatte damals im Schlachthof seine eigene Kneipe gehabt. Ne? Und dann fand einmal donnerstags im Monat immer Tracy Oke statt. Und dann habe ich mich tatsächlich getraut, da mal auf die Bühne zu gehen und fing dann an, mit Sean und seiner Band eben auch in The Ghetto zu singen. Das habe ich dann ein halbes Jahr am Stück gemacht, jeden Donnerstag damit auch gewonnen, immer nur in The Ghetto. Und so fing das dann halt an, dass ich mich im Prinzip für die Musik begeistert habe. Irgendwann habe ich dann noch mit Gitarrenspielen angefangen, dann kamen die ersten Kumpels, die geheiratet haben, ne? St. Bernhardskirche und Durlacher Tor, Metallica, Nothing Else Matters, Leonard Cohen, dann verschiedene Lieder von Frank Sinatra, Dean Martin, Jerry Lee Lewis. Und auf irgendeinem Polterabend von einem alten Kindergartenfreund war dann der Bernd da, Bernd Edrich. Und der wollte damals eine neue Rock'n'Roll Band gründen. Und so bin ich dann quasi da reingerutscht, war dann knapp 10 Jahre deren Sänger. Wir hatten dann ein abendfüllendes Programm, 60 Lieder, 45 davon habe ich dann gesungen. Und es war dann so Doo-Wop, Rock'n'Roll und ein bisschen Blues, wenig Jazz und so. Ne? Das war sehr schön, weil ich tatsächlich jeden Mittwoch immer schön zur Probe gegangen bin, egal wie müde ich war. Gerade Familiengründung hinter mir gehabt. Ne? Und das war schon alles sehr, sehr anstrengend. Aber da habe ich das quasi dann so autodidaktisch gelernt. Ne?
Aber damals hast du noch nichts Eigenes gesungen. Das war auch noch gar nicht deine Ambition zu dem Zeitpunkt.
Nee.
Aber du bist dann, wenn ich das richtig verstanden habe, bei deinem letzten Auftritt so in die Singer-Songwriter-Schiene reingekommen.
Genau.
Und hast eigene Geschichten gemacht.
Ja.
Damals schon auf Deutsch?
Nee, Das ist eigentlich eine ganz interessante Geschichte, weil also seit Sandys habe, hat nämlich halt permanent irgendwelche Riffs auf von der Gitarre, Melodien, Harmonien und sing dann halt auch drüber. Habe mich aber eigentlich nie getraut, das andere mal vorzuspielen, weil es ein Unterschied, ob du Englisch singst oder plötzlich auf Deutsch. Ne? Und 2019, 2020 war Corona, es ging meine Ehe auseinander, ich hatte eine Lungenembolie und dann fängst du mal so ein bisschen an zu überlegen, was ist eigentlich noch so los in deinem Leben? Ne? Und ich habe mich dann zu einem Schritt entschieden, was eigentlich so gar nicht meinem Naturell entspricht. Also ich habe mich bei Voice of Germany beworben und ging dann da zum Forecasting nach München und habe dort auch die erste Runde irgendwie bestanden. In der zweiten Runde bin ich dann aber rausgeflogen, weil die halt auch mich gefragt haben, ob ich Bühnenerfahrung habe etc. Und das wollen die, glaube ich, in dem Format nicht so. Und dann habe ich beschlossen, so, und jetzt cover ich nicht mehr auf Englisch und jetzt gehe ich raus. Und dann habe ich einer Freundin ein deutsches Lied vorgespielt. Das fand ich ziemlich gut. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt geht's los. Und dann ist es halt ein Prozess. Ne? Dadurch, dass ich eben viele Vorbilder aus den 90ern habe, Eddie Vedder von Pearl Jam, Chris Cornell, Soundgarden und andere aus dieser Grunge-Szene, konnte ich mich da so ein bisschen dran orientieren und habe versucht, das so ein bisschen so zu singen, als ob es sich ein bisschen amerikanisch vielleicht auch anhören könnte. Ne? Und das war dann eigentlich die Entstehungsgeschichte dazu, wo ich gesagt habe, so, und jetzt singe ich tatsächlich nur noch Deutsch.
Das war der mutige Aspekt, den ich fand da an der Platte. Also ich habe ja dein Release-Konzert im Dixie-Gast gesehen, in der Fleischmarkt nicht, aber das bei Dixie-Gast und habe dann gedacht, wow, er bewegt sich Richtung Crunch, er bewegt sich Richtung klassischem Rock eigentlich und macht mit deutschen Texten. Das machen nicht viele. Das ist ein Wagnis. Wie ist das bisher angekommen?
Ziemlich gut. Die Leute, die meine Musik hören, das sind natürlich noch nicht so viele. Ne? Beim Release-Konzert waren knapp 300 Leute da, aber die waren mehr oder weniger alle aus dem erweiterten Freundes-, Bekannten-, Familienkreis. Die fanden das aber auch schon auch alle echt. Und denen gefällt das, weil du dich halt ein bisschen auf die Musik einlassen musst. Also wenn du bereit bist, dir die Lyrik anzuhören, dann kann es halt sein, dass bei meinen 10 Songs immer wieder was dabei ist, wo du dich quasi selbst entdeckst. Und die Leute finden es einfach richtig schön. Und der Paddy Bohr, mein Produzent, den ich ja durch Zufall irgendwie kennengelernt habe, der hat es halt musikalisch, harmonisch, melodisch auf ein ganz anderes Level gebracht als eine Single-Songwriter-Nummer. Ne? Die Resonanz ist richtig positiv und ich erfahre auch momentan viel Unterstützung dahingehend, dass die Leute sagen, ich soll unbedingt dranbleiben. Was mühselig ist, aber macht auch Spaß.
Du hast eine richtige Band dabei, weil bei Dixie-Gast sah ich dich bloß mit dem Background, der vom Apple kam, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber jetzt in der Stadtmitte, glaube ich, gehst du mit Band auf die Bühne.
Genau, wir werden zu viert sein. Der Bassist und der erste Gitarrist werden nicht dabei sein, die haben keine Zeit. Aber du musst heutzutage nicht immer mit der kompletten Band da antanzen. Das ist ja auch immer eine finanzielle Frage. Ne? Ich muss meine Musiker bezahlen. Und von daher gesehen kannst du viele Sachen auch mit dem MacBook oder so kompensieren, indem du die Trackings einspielst, in der Probe dann eben das ein oder andere Instrument weglässt und guckst, wie du das halt kompensieren kannst. Ne? Und die kleinen Konzerte wie bei Dixie Gas oder jetzt im Dezember auch im Topsy, so ein Sofa-Konzert oder bei meinem Freund Olaf Zimmernack vom Karlsruher Stadtbuchverlag, war ein Wohnzimmerkonzert. Das kannst du im Prinzip unplugged machen oder dann eben auch vom Computer. Das ist halt auch immer eine Frage, wie du das organisiert bekommst. Eigentlich wollte ich in der Stadtmitte, dass wir zu sechst auf der Bühne sind, aber zeitlich hat das halt auch einfach nicht geklappt. Und dann musst du halt auch improvisieren oder spontan sein, ein bisschen das Programm umstellen. Viel Arbeit, aber auch das macht Spaß.
Okay, worum geht es in deinen Songs? Was ist die Inspiration?
Was mir in der Musik überhaupt nicht gefällt, sind diese massenhaften Mainstream-Songs, die mittlerweile auch von der KI produziert werden. Irgendwelche Beats, wo wenig Lyrik mitschwingt. Ne? Und ist schön, um sich damit berieseln zu lassen, ganz klar. Aber ich bin halt der Meinung, dass du dadurch die Sänger, die ja bei der Musik aus meiner Perspektive immer im Vordergrund stehen, dass denen halt auch zugehört werden sollte. Ja? Und die tragen es. Wenn du eine super Band hast und einen schlechten Musiker, zum Beispiel war ja kürzlich so ein Konzert von den Scorpions, Da hätte der Sänger vielleicht mal sagen sollen, ich gehe jetzt nicht nur auf die Bühne. Das heißt, das Konzert an sich war wahrscheinlich musikalisch super, aber der Sänger hat es halt echt, naja. Und bei meiner Musik geht es halt darum, dass ich mich schon auch öffne. Ich bin ein relativ offener Mensch bei denjenigen, wo ich eigentlich vertraue. Und ich habe es halt geschafft, dass ich meine Gefühle, die, ich bin jetzt 49, Menschen vielleicht so ab 40 plus mal erleben, dass ich die eben aufs Papier bringen kann und die als Song dann auch umwandeln kann. Ne? Das bedeutet, es sind Liebeslieder, ganz klar. Es sind aber auch Lieder von Enttäuschung in der Liebe. Es ist ein Lied über die Demenzkrankheit meines Vaters, wo ich versuche, das auch irgendwie sympathisch, nett, hoffnungsvoll darzustellen. Der Lullaby, meines Erachtens nach das schönste Lied von meiner Platte, ist ein Liebeslied an meine zwei Töchter, die mir immer zur Seite stehen, mich sehr unterstützen. Ein Lied, Klassentreffen, das du bei dem Konzert leider nicht gehört hast, weil das irgendwie nicht ablief, ist über meine Verbundenheit nach Karlsruhe, meine alte Schulklasse aus der Realschulzeit, wo auch mein damaliger Klassenlehrer, der jetzt 70 ist, eben ein Teil dieser Gruppe ist. Es gibt Lieder über Hoffnung, Zuversicht, Zukunft. Was ich nicht mache, ist was Politisches. Habe ich versucht wegzulassen und das möchte ich auch nicht machen, weil ich da nicht in eine Schublade gesteckt werden möchte. Meine Musik soll die Menschen zum Zuhören animieren, nachdenken, sich vielleicht auch in dem Moment glücklich finden oder vielleicht auch traurig finden, vielleicht eine Melancholie abdriften. So, das ist die Intention meiner Songs.
Deine ehemaligen Klassenkameraden haben das Klassentreffen aber gehört, oder?
Ja, die waren in der Fleischmarkthalle und den hatte ich einen Tag vorher das Lied geschickt, die wussten es nicht, dass ich das geschrieben habe, ne? Und dann standen die alle quasi direkt vor der Bühne, hatten sich alle im Arm und dann stehst du auf der Bühne und trällerst denen da ein Lied vor und weiß genau, dass sie gerade emotional alle irgendwie total bewegt sind, weil diese Klasse, die wir da eben haben, das ist schon was ganz Besonderes. Ne?
Das schließt sich natürlich an, das Demenzlied. Hast du das deinem Vater vorgespielt?
Ja, natürlich. Also er ist im Pflegeheim, ne, bei Baden-Baden. Wir besuchen ihn regelmäßig. Er ist immer positiv. Und wenn er halt die Lieder hört, dann sagt er, ah, oh, schön, ah, oh, mein Danny Boy, ja, und oh ja, und so. Aber er versteht nicht, um was es geht. Ne?
Okay, das ist schon so weit fortgeschritten. Dann.
Ja, ja.
Schade. Gut, das heißt, das ist so Selbstreflexion und Selbstbeobachtung, die du in deinen Sachen machst. Politisch willst du nicht, wahrscheinlich auch, weil die Auseinandersetzung auch keinen Spaß macht, gehe ich mal von aus. Du hast gesagt vorher, dass du Lehrer bist. Fließt das auch ein?
Nee. Das will ich auch ganz klar trennen.
Okay.
Das eine Denk hat nichts mit meinem Lehrertum zu tun.
Aber kennen deine Schüler deine Sachen? Schülerinnen, um es zu.
Ja, es sind doch mehr Schüler, weil ich bin an einer gewerblichen Schule im Handwerk, also im Bauhandwerk, und da hast du nicht so viele Frauen. Ich habe mal eine Bauzeichnerklasse ein Lied letztes Jahr vorgestellt in Lullaby, weil es da eben thematisch im Unterricht so ein bisschen um Familie ging. Und jeder Schüler sollte oder Schülerin sollte eben ein Lied vorstellen, wo sie emotional so wirklich sagen, das bewegt mich gerade voll. Und in dem Kontext habe ich es denen vorgespielt. Die Resonanz war eher Richtung Null, weil die Schüler sich da auch, glaube ich, zu äußern wollen oder so. Die haben sich das angehört, die eine hat gesagt, ja, fand es sie schön, aber so. Ich wollte jetzt auch keine Diskussion lostreten. Ne?
Ja, okay, verstehe schon. Finde es aber spannend. Ne?
Ja, ich bin in der Schule, bin ich halt auch noch Sänger in der Lehrerband. Da sind wir ziemlich gut auch. Ne? Aber da covern wir ausschließlich. Englisch wie Deutsch, Udo Lindenberg, kriege ich auch ganz gut hin. Ne? Und von daher gesehen weiß man schon, dass ich Musik mache. Aber dass ich jetzt tatsächlich dieses Album da rausbringe, damit gehe ich nicht aus hier in dem Kollegium und bei den Schülern. Ne?
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Du hattest vorhin, das habe ich gar nicht gewusst, du hattest vorhin Voice of Germany erwähnt.
Ja.
Ist das eine empfehlenswerte Geschichte?
Bei mir war es schon eine Geschichte, wo ich in die Selbstreflexion gegangen bin, weil ich mich natürlich gefragt habe, warum komme ich da jetzt nicht weiter? Weil ich krieg's halt. Wann war das? 2020, kurz vor Corona, war im Februar. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon seit fast 20 Jahren gesungen. Du kriegst immer gesagt, oh toll, ne, auf irgendwelchen, auf dem Zwetschgenfest in Bühl kam aus ein alter Mann und hat mich umarmt, ach, das Lied habe ich seit 40 Jahren nicht mehr gehört, jetzt erinnere mich an meine verstorbene Frau und so. Ne. Und denkst du natürlich, okay, du schaffst da irgendwas, was einzigartig ist. Und diese Selbstreflexion war eben, dass ich mir vorgestellt habe, okay, wenn die ganz viele Forecastings haben, deutschlandweit, international auch, dann hast du wahrscheinlich in jeder kleinen und Großstadt mindestens einen Elvis-Imitator. Und die Frage war dann, ist es tatsächlich was Besonderes? Ne? Mhm. Und diese Selbsterkenntnis hatte ich, als ich gesagt habe, okay, ich singe anscheinend okay, nett, mhm. ne? Aber dieses Alleinstellungsmerkmal, das fehlt mir. Von daher gesehen war es für mich empfehlenswert, weil ich gesagt habe, okay, ich brauche dieses Format nicht, ich brauche keine Produktionsfirmen, ich gehe jetzt einfach mein Ding selbst an und habe mich dann eben dafür entschieden oder dazu entschieden, eben ausschließlich nur noch meine eigenen deutschen Sachen zu schreiben.
Mhm. Was ja auch den Vorteil hat, dass du nicht in die Verträge dann reingekommen bist, die bedingt sind, wenn du da weitermachst. Ne?
Genau.
Also dann richtig. Darfst du ja gewisse Dinge nicht mehr machen, beziehungsweise nur noch in einem bestimmten Rahmen machen. Ne?
Ganz genau.
Ich habe das mal verfolgt bei einer Sängerin, die da relativ weit gekommen ist. Aber wenn man jetzt im Rückblick betrachtet, das Ganze ist bei ihr jetzt auch 5-6 Jahre her. Also das Format selber lebt davon ganz gut. Die Namen, die da drin auftauchen, unter Umständen auch. Aber das ist das Thema Vermarktung und Werbung. Du nutzt Social Media auch. Du nutzt es relativ gut. Also wir haben uns damals begeistert dafür, wie du das machst.
Okay.
Wie hoch ist der Zeitaufwand für dich?
Es ist halt immer eine Frage, wenn du was mit Leidenschaft machst, dann zählst du ja nicht die Minuten und Stunden und Tage, die bei sowas draufgehen. Ne? Mhm. Also allein mein Release-Konzert habe ich ja selbst organisiert. Da gehen hunderte Stunden drauf. Aber das machst du halt, wenn dann, ich habe meine Kinder zu 50%, wenn die dann halt irgendwie im Nest liegen, dann wird halt gearbeitet, 2-3 Stunden hier und dann läppert sich die Zeit zusammen. Es ist dann schon auch ziemlich viel, ne? Aber ich bin halt unabhängig und ich kann selbst entscheiden, wann ich es machen möchte. Das heißt, das Release-Konzert habe ich geplant, habe das dann hier mit der Stadt Karlsruhe terminiert und ich wusste, in 53 Wochen ist der Termin, so. Ja, und dann gibt es halt einen Plan, wie du dann vorgehst und dann musst du halt die Sachen da machen. Mit Social Media habe ich mich erst reingearbeitet, da hat mich ein junger Kollege quasi eingearbeitet, der über 60.000 Follower hat. Und es war dann schon ganz interessant und das macht jetzt auch so Laune. Ne? Meine Töchter, die arbeiten mit einem Videobearbeitungsprogramm, CapCut heißt das, glaube ich. Ne? Und dann haben mir meine Töchter erklärt, wie das halt funktioniert und das macht mir gerade echt Spaß. So, ne? Aber sehr zeitaufwendig, da hast du schon recht. Ne?
Das ist so. Die Kompetenz quasi im Haus, das ist ja schon mal gut. Ne?
Ja, das freut.
Ja, es ist halt, es ist tatsächlich immer die Frage, weil eigentlich ist es ja das, was du machst, etwas so kreativ machst. Jetzt wissen wir, du bist Lehrer, das heißt, du arbeitest. Jetzt kommt noch Social Media dazu. Und Songwriting willst du ja dazwischen ab und zu auch mal machen. Und deswegen ganz einfach so, wie viel Zeit geht da drauf? Was klappt das denn noch, dass man eigentlich das, was man eigentlich als Ziel verfolgt, nicht verliert?
Ich bin sehr zielstrebig. Mhm. Ja? Also wenn ich mir ein Projekt vornehme, auch als Lehrkraft, dann ziehe ich das durch. Bei mir gibt es nicht so, ja, jetzt kommen wir nicht weiter und schön dabei gewesen zu sein. Also entweder hopp oder top. Das heißt, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das Ding auch durch. Als ich meinen Produzenten Paddy im Juli 23 kennengelernt habe, habe ich ihm ganz klar gesagt, was meine Vorstellungen sind. Ich wollte ein Album mit 10 bis 13 Songs live eingespielt im Studio mit Vorproduktion. Und ich hatte 2 Jahre lang den Vorteil, dass ich donnerstags erst nachmittags in der Schule anwesend sein musste, sodass sich das eingependelt hatte, dass ich dann Donnerstag vormittags immer für 3 Stunden im Studio war, also zwischen 8 und 11. Und das war einfach perfekt, weil wir dann in den Rhythmus reingekommen sind, um daran zu arbeiten. Der Paddy, mein Produzent, hat noch Musiker, der Adrian Habich, der auch eben sehr aktiv ist, als Singer-Songwriter, aber auch als Musiklehrer. Und der hat uns halt auch massivst unterstützt, ne? An der Gitarre und Bass eingespielt. Und ich kam halt immer mit meinen Ideen, meistens immer nur A, B-Teil. Und die Bridge bzw. C-Teil, das kam dann einfach im Prozess, wo wir gemerkt haben, da fehlt noch was. War auch beispielsweise so, dass anfänglich hatte ich ja schon fertige Texte, ne? Die kannst du eigentlich dann in die Tonne treten, weil du den Text tatsächlich dem Lieder nochmal anpassen musst. Und dann gehst du wieder ins Studio und wird abgearbeitet, umgearbeitet. Ist schon aufwendig.
Als du deine Songs geschrieben hast, hattest du da schon das Arrangement mit einer ganzen Band im Kopf? Oder war es so, dass du gesagt hast, ich schreibe das jetzt auf der Gitarre, Unplugged funktioniert es auf jeden Fall?
Ja, eher so.
Eher so. Und das heißt, der Paddy kam aus dieser Crunch-Richtung oder hatte halt diese Beziehung zu entsprechenden Musikern und hat die dir empfohlen, beigefügt, oder hast du die selber?
Nee, da bin ich dem Paddy auch sehr dankbar. Also Paddy ist fast so alt wie ich. Wir sind eben in den 90ern groß geworden. Er versteht, was ich unter Grunge meine. Und wir haben uns halt lang drüber unterhalten. Und für ihn war klar, dass diese Art von Musik, die ich will, eben aus zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug bestehen muss. Ne? Und diese ganzen Arrangements hat er gemacht. Und aufgrund dessen, dass er ja auch schon sehr, sehr lang Produzent ist, der auch für Söhne Mannheims, Lady Aileen, Cassandra Steen, Glashaus und so co-produziert, mitproduziert, kennt er natürlich unheimlich viele Musiker. Und er wusste, welche Musiker zu mir passen würden, weil es ist schon schwierig, die auch alle so zusammenzufügen. Ich habe von vornherein gesagt, ich brauche keine Diva. Das hatte ich schon in meinen ganzen Bands gehabt, wo ich vorher war. Das kann ich nicht leiden, wenn sich da jemand cholerisch profiliert, sagen wir es mal so. Und das war einfach völlig harmonisch. Wir haben das Album an drei Tagen eingespielt, pro Tag quasi drei Lieder. Und es war alles Paddy sein Verdienst, weil er das quasi arrangiert hat. Ne?
Würdest du das heute als Solo-Projekt bezeichnen oder als festes Bandprojekt?
Ich würde es als Solo-Projekt bezeichnen, dahingehend Solo würde heißen Dank, Paddy Bohr, Adrian habe ich. Und als Bandprojekt nicht, weil wir hatten ja alles vorproduziert und die Musiker kriegen dann eben die ganzen Tonspuren und müssen das dann für die Studioaufnahme einspielen. Und konnten sich dann da schon mit einbringen, aber der Paddy hat eine ganz klare Linie und Vorgabe, wie er das einfach gern hätte. Also vermute mal, dass da relativ wenig Spielraum war. Ne? Mir hätten die Vorproduktion auch schon völlig gelangt. Ich fand die schon sensationell. Ne? Aber Paddy, der ist so pedantisch, so akribisch und der will das, der hat, glaube ich, die Melodien schon vorher alle im Kopf und es muss dann genauso sein. Und das ist schon super.
Das zeichnet ihn dann wahrscheinlich aus, ne?
Er ist sensationell. Also ich bin ein Riesenfan von ihm. Das weiß er auch, sage ich ihm auch ständig.
Steht er auch am Mischpult?
Du meinst jetzt bei den Konzernen?
Nee, bei den Aufnahmen direkt.
Ja, ja, klar.
Klar. Also das ist alles tatsächlich so. Es ist nicht bloß so, dass er die Regie im Hintergrund leitet, sondern... Nee,
der mischt das alles ab.
Der mischt das alles ab, One Man.
Ja.
Gut.
Gut, die endgültigen Abmischungen, die werden dann extern gemacht. Paddy selber sagt, da muss man immer mal drüber hören, der mit dem Song nichts zu tun hat. Bevor es dann halt in die Vinylpressung ging. Und das war auch ganz gut so. Ne?
Ja. Vinyl. Gut, dass du es erwähnst. Du machst tatsächlich eine Vinylplatte.
Ja, war mein Traum.
Das ist mutig, ne?
Ja.
Machst du auch eine CD?
Nee.
Tatsächlich nicht?
Nee, ich kann ja nicht mal sagen, warum. Okay. Irgendwie, keine Ahnung, ich höre immer weniger Leute, die was von CD sprechen und sagen, ja, Vinyl, also ich möchte mir jetzt mal wieder einen Plattenspieler holen oder ich habe noch einen alten daheim oder ich habe jetzt gerade einen geerbt und so. Ne? Ich kriege jetzt auch einen von meinem Onkel. Einen alten Bang & Olufsen, ne? Tangentialplattenspieler, ne? Freue ich mich schon drauf. Bitte?
Edel.
Brauche ich nicht mehr. Ne?
Ja, schön. Doch, Bang & Olufsen.
Ein paar Rebox-Boxen dazu. Sagt mir alles nichts, ne? Aber ich freue mich einfach drauf. Weil, also ich habe jetzt natürlich meine Songs schon auch jetzt in den Social, in den Streaming-Diensten hochgeladen. Ne? Aber ich bin eigentlich gar kein Fan davon. Das ist so sehr schnelllebig. Die Künstler verdienen gar nichts. Spotify steht nicht umsonst massivst in der Kritik. Andererseits musst du es jetzt gerade nutzen, weil wie willst du es den Leuten sonst präsentieren? Ne? Und für mich persönlich ist es aber so, das sind aber auch so meine Vorstellungen und meine Kindheit. Ne? Wenn du Musik hören möchtest, dann wählst du aus einer Plattensammlung was aus und wählst es bewusst, weil du dich vielleicht gerade danach fühlst und möchtest das nochmal hören oder Text nochmal überfliegen und so, ne? Oder schauen, wie war das Gitarrensolo oder sowas der Art. Das ist also ein ganz anderes Verfahren, als wenn du das nur streamst. Also unsere heutige Zeit ist so schnelllebig und Streaming ist schnelllebig. Das mag ich eigentlich gar nicht. Und für mich war immer klar, Musik muss Vinyl sein. Und wenn jemand eine meiner Platten kauft, dann erhoffe ich mir natürlich, dass die sich hinsetzen, sich vielleicht einen Wein öffnen und einfach mal meine Platte hören. Ne? Und nach 25 Minuten aufstehen und die Seite wechseln müssen und nicht irgendwie auf den Knopf drücken, dass es automatisch geschieht. Und für mich war halt immer klar, Musiker aus meiner Jugend etc., da gab es halt nur Vinyl. Ne? Mhm. Klar, es gab CDs, aber eine CD finde ich halt auch optisch, gefällt mir nicht, ne? Mag ich nicht.
Ja, also ich persönlich mag Streamingdienste auch nicht so besonders, aber das liegt daran, dass ich denke, dass bei Streamingdiensten nicht der Künstler das ist, um was es geht, sondern die Playlist. Also ich habe den Eindruck, es gibt Kuratoren, die machen eine Playlist zusammen, dann hat die Playlist einen Namen, was weiß ich, Chill irgendwas oder sowas. Und am Schluss laden die Leute die Playlist und hören sich die Playlist an. Und wenn du sie fragst, was sie gehört haben, dann kommt in der Regel, ich habe die Playlist Chill gehört, aber sie wissen nicht, wer da drin ist. Und man kann sich natürlich freuen, wenn man in so einer Playlist drin ist, aber ich habe einfach den Eindruck, das bringt nicht arg, also in der Bewerbung.
Stimme ich dir auch zu. Bei der Vinylpressung war es auch so, dass Paddy und ich uns zusammengesetzt haben. Wir haben uns ganz klar überlegt, was sind die fünf stärksten Songs. Die sollten auf Seite A sein und dann die weiteren fünf Songs auf Seite B. Ne? Mhm. Und diese Entscheidung wird dir beim Streaming ja voll genommen.
Die wird dir absolut genommen, klar. Du bist nicht mehr also derjenige, der da mitbestimmt. Ne, was da. Darf ich mal was fragen, was ich nicht so ganz verstehe? Die Sachen, die bei Instagram drin sind, da sind deine Songs ja mittlerweile auch drin. Wie kam die da rein? Ist das automatisch, wenn man bei Spotify, bei den Streamingdiensten drin ist, dass man in Instagram auch reinrutscht? Weil ich glaube, da kriegst du ja gar nichts, oder?
Also, bei Spotify meldest du nicht einfach einen Song an, der dann da plötzlich auftaucht. Mhm. Also, du brauchst einen Anbieter, das war jetzt in dem Fall Record Chat. Mhm. Und da lädst du deine Songs hoch, dann musst du jeweils...
Eine Distribution dann.
Genau. Okay. Ne? Mhm. Und dann klickst du dort an, bei welchen Streamingdiensten deine Lieder auftauchen dürfen. Mhm. Und ich habe natürlich alle angegeben. Und in dem Moment, wo du bei Instagram quasi eins deiner Reels oder Beiträgen, Stories hochlädst, kannst du auf diese Lieder zugreifen, soweit ich es verstanden habe, die beispielsweise bei Spotify verfügbar sind. Ne?
Okay, okay.
Und dann kannst du eben aber auch auswählen, welche Sequenz da jetzt erscheint etc. Mhm. Und ich habe es am Anfang ja so gemacht, dass ich die Videos selber produziert habe und habe dann eben mit diesem Videoschneidprogramm meine Songs reingemacht. Ich hier ja auf dem Computer hatte, das Problem ist, die Leute können da nicht direkt drauf zugreifen. Ne? Also die kriegen ja nur den Schnipsel präsentiert, den ich da hochlade. Mhm. Und das ganze Lied kriegst du dann bei Instagram halt dann vorgeschlagen, kannst du draufklicken und bist dann direkt vernetzt. Ne?
Ja, weil ich habe das in dem Kontext nicht so ganz verstanden, weil es ja tatsächlich rechte Schwierigkeiten gibt zwischen Instagram und bestimmten Künstlern, die das ja gar nicht wollen, dass sie in bestimmten Reels auftauchen, weil darauf hast du ja relativ wenig Einfluss. Ne? Da kommt dann irgendwie ein Reel von irgendwas, was dir eigentlich gar nicht passt, ne? Und am Schluss ist dein Song dahinterlegt.
Ich muss ehrlich sagen, ich weiß noch nicht so wirklich, wie das alles funktioniert. Ich habe das auch gehört etc. Ich bin bei der GEMA angemeldet. Mhm. Ich weiß nicht, wie das mit der Rechteverwertung ist. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Das ganze Thema, eigene Musik zu machen, ist so umfangreich und so zeitaufwendig, sich da reinzufuchsen. Vielleicht machen viele Leute auch sehr viel momentan blauäugig, aber man muss halt abwarten, wie sich das dann irgendwie entwickelt und so. Ne? Also es ist nicht nur so, dass ich das dann alles mache und schön hochlade, also ich lese mich da auch schon auch massivst rein. Die ganze rechte Vermarktung, zum Beispiel der Name Dank, ist eine eingetragene Marke.
Okay.
Ja, weil ich das einfach wollte. Ich habe schon immer sehr viel mit Ideen zu tun gehabt, die ich dann auch mal angemeldet hatte als Wortschöpfung oder kleine Patente und sowas. Und da weiß ich einfach, das war mir ganz, ganz wichtig, dass es meine eigene Marke ist. Mhm. Aber da musst du dich erstmal reinarbeiten. Ne?
Aber wenn ich das Markenrecht richtig verstehe, dann ist das so, dass du eigentlich immer nur eine Marke für ein bestimmtes Thema machst. Ne? Also das heißt, wenn ich morgen Taschentücher rausbringe mit dem Namen, hast du keine Chance.
Theoretisch nicht, wobei du ja nicht nur eine Sparte irgendwie sicherst. Ne? Es gibt ja verschiedene Sparten. Ich glaube, drei kannst du prinzipiell immer wählen. Und jede weitere kostet dann einfach nochmal Geld. Ein alter Freund von mir aus Abi-Zeiten, der macht das aber für mich. Der ist Patentanwalt und da kümmere ich mich jetzt nicht mehr drum. Aber ich habe auch schon Wortschöpfungen gehabt, die ich selber angemeldet habe beim Deutschen Patentamt und so. Und ja, du kannst dir nicht jede Sparte sichern. Ne? Muss nicht sein.
Wenn du das Musikmachen heute betrachtest und so ein bisschen zurückgehst, vielleicht auch in die 90er oder sowas, ich habe zum einen den Eindruck, dass es mehr Bands gibt heute,
ja.
Aber ist es einfacher oder schwieriger von deiner Sichtweise geworden? Das heißt, du hast ja damals noch keine Musik gemacht jetzt und das versucht. Aber wenn du sagen würdest, die Gruppen damals, denen ging es vielleicht einfacher, die hatten ja ihre Tonträger, die mussten über Tonträger ihr Geld verdienen. Es gab jetzt keine Streamingdienste, Social Media war jetzt auch kein Thema und so weiter. Die mussten halt durch die Clubs tingeln und gucken, dass sie ihre CDs oder sowas verkaufen. Und heute geht es halt darum, dass du auf vielen Plattformen mehr oder weniger nahbar wirst. Also du gibst ja jedes Mal was für, ne? Schwieriger? Einfacher?
Also du hast ja gerade selber schon gesagt, ich habe früher gar keine Musik gemacht in den 90ern. Da bin ich ja nur auf die Konzerte gegangen und habe mich da berieseln lassen. Und das war, oder auf die großen Festivals und so. Ne? Für mich persönlich ist es so leichter, weil du halt eine größere Masse erreichen kannst. Die Frage ist, verdienst du Geld damit? Ich habe jetzt gerade heute eine E-Mail bekommen von Record Chat, die ja quasi deine Einnahmen da verwalten. Also ich habe jetzt tatsächlich im letzten Monat 71 Cent verdient.
Okay.
Über Streamingdienste. Ne?
Okay, das ist nicht mal ein Kaffee.
Nee. Und deshalb finde ich, dass man unterscheiden muss. Also um bekannt zu werden, ist es bestimmt richtig cool. Mhm. Ja? Aber um Geld zu verdienen, ist es halt sehr, sehr schwierig. Das heißt, du musst halt die Ärmel hochkrempeln und sagen, okay, was mache ich eigentlich? Und bei mir war es halt so, ich bin von der Idee, jetzt schnell deutschlandweit bekannt zu werden, sehr schnell abgekommen. Ich habe gesagt, ich muss doch erstmal in meiner Heimatstadt irgendwie ein paar Leute finden, die meine Musik gut finden, das vielleicht einfach auch supporten. Ne? Von daher gesehen mache ich das jetzt hier in Karlsruhe, ich organisiere das alles selber, aber ich habe ein riesiges Netzwerk, sodass ich da auch Möglichkeiten habe, eben kleinere Konzerte zu spielen. Jetzt waren wir ja gerade bei Dixie Gas, jetzt die Stadtmitte nächste Woche. Der Alex Füchsel, der da Geschäftsführer ist, mit dem habe ich jahrelang im Grogu-Keller gearbeitet, ist auch ein alter Freund von mir, findet meine Musik gut, supportet das. Der Volker Harsch vom Topsy, mein alter Nachbar aus meinen Zeiten, als ich Abi gemacht habe.
Okay.
Seine Frau findet meine Musik auch gut. Und dann kam die Idee auf, ja, wollen wir mal wieder ein Sofa-Konzert im Topsy machen. Das heißt, so regional bekannt zu werden, ist schon möglich. Vielleicht kriege ich auch die eine oder andere Platte dann verkauft, ne? Dadurch, dass die auch streamen bzw. deine Sachen auf Social Media dann posten und so, wirst du halt schneller bekannt. Das ist der Vorteil zu damals. Aber dass du jetzt irgendwie eine fertige Demo hast, die du an die Plattenverlage und an die Radiostation schickst, sonst, das, ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist, weil die wahrscheinlich übelst geflutet werden. Ne?
Die werden mit Sicherheit übelst beflutet. Tatsächlich ist es so, ich meine, ich erlebe es ja jetzt auch, ich kriege auch verschiedene Materialien mittlerweile. Ja, du kriegst halt nur noch Links, ne? Also du kriegst halt gar keine, also Demos werden wahrscheinlich gar keine mehr angehört, das gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, nur wenn man weiß, dass derjenige, der am anderen Ende sitzt, dass der ein Interesse dran an Tonträgern hat, aber das ist ja in der Regel kaum noch der Fall, also du kriegst Links, ne? Ich denke, das muss man wahrscheinlich machen. Aber ich habe das jetzt auch schon bei Bookern mitgekriegt, es ist tatsächlich so, es ist eine unglaubliche Masse an Bands draußen. Und die Zeit, die sich Booker für eine Band nehmen, die ist auch abhängig davon, was für eine Basis die Band mittlerweile zum Beispiel auf Social Media hat. Da bewegt sich es hin. Aber auf jeden Fall, das bedeutet, deine Konzerte besuchen, deine Platte kaufen und dir damit einfach die entsprechende Basis schaffen, das Fundament zu schaffen, damit du dann halt die weiteren Schritte gehen kannst. Ne?
Ganz genau.
Okay, da wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg.
Danke dir.
Hat mir sehr gefallen, hat mich sehr gefreut. Wir sind ziemlich tief gegangen in manche Themen. Ne? Und ich bin gespannt auf jeden Fall, wie es weitergeht.
Ich auch. Danke, Andreas. War super. Herzlichen Dank.